Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind, um das Neueste aus der Welt des Films zu erfahren. Wir legen auch gleich los mit einer Schuldoku, die schon auf der Berlinale viele Herzen erobert hat. Waren Sie dieses Jahr eigentlich schon mal im Kino? Das ist natürlich eine schwierige Frage für ein Filmmagazin, aber die Statistik zeigt, dass die deutschen Kinos auch 3 Jahre nach dem Ende der pandemiebedingten Schließungen noch in Schwierigkeiten stecken. Das Publikum ist einfach noch nicht zurückgekehrt und vor allem die Zahlen für das Kinohalbjahr 2024 sind besonders schlecht. Dennoch, viele Kinobetreiber zeigen sich kreativ und probieren, das Publikum zurückzugewinnen. Seit 3 Jahren zum Beispiel gibt es das bundesweite Kinofest, das letztes Wochenende stattfand, im September. Ein Wochenende, wo man für 5 Euro ins Kino gehen konnte und dieses Jahr wurde dabei ein Besucherrekord verzeichnet. Auch Abo-Modelle nach niederländischem Vorbild werden mittlerweile in Deutschland erprobt. Ob diese ganzen Ideen die Zuschauer wieder ins Kino locken, weiß Christian Berndt.
Kino ist Erlebnis. Deshalb dürft ihr auf keinen Fall am 7. und 8. September das Kinofest in ganz Deutschland verpassen.
Der Schauspieler Max von der Gröben wirbt für das Kinofest, an dem man auch dieses Jahr wieder an einem Septemberwochenende für 5 Euro pro Film ins Kino gehen konnte. Zum 3. Mal gab es das Kinofest und dieses Mal erreichte man mit 1,2 Millionen Besuchern trotz der Hitze einen Rekord. Das hat, meint die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, Gründe.
Wir haben sehr zugespitzt Werbung gemacht. Wir sind sehr stark über Influencer gegangen. Wir haben zusammen mit der Filmakademie auch Schauspieler angesprochen, die sich für das Kinofest ausgesprochen haben. Und das haben wir über die sozialen Medien nach draußen gegeben.
Vorbild für das Kinofest ist Frankreich, wo es dieses Event schon seit 20 Jahren gibt. Ein großer Vorteil des Kinofestes liegt auch darin, meint Berg, dass es mit seinem Eventcharakter und dem günstigen Eintritt auch Menschen anzieht, die sonst nicht ins Kino gehen. Diesen Erfolg haben die deutschen Kinos auch bitter nötig.
In so einem schwierigen Jahr, wo wir zwischen 10% und 15% hinter dem letzten Jahr hinterherhinken, ich glaube, wenn wir sowas wie Kinofest und andere Aktionen nicht hätten, hätten wir noch nicht mal so viele Besucher.
Und im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 gibt es immer noch 24% weniger Publikum. Ein Grund für die spezielle Flaute dieses Jahr sind die fehlenden Blockbuster, von denen viele wegen des Streiks in Hollywood letztes Jahr verschoben wurden.
Diese Lücke, die da war, da hatten wir alle sehr gehofft, dass der deutsche Film diese Lücke füllt. Das hat er leider nicht. Zum Mitte des Jahres habe er festgestellt, dass sogar der Marktanteil des deutschen Films ist unter 20% gesackt. Der ist bei 16, noch was. Das hat uns sehr betrübt, weil wir eigentlich gehofft hatten, dass der deutsche Film jetzt eine Chance bekommt und auch sichtbarer wird und die Leute tatsächlich mehr in den deutschen Film reingehen.
Eine Ausnahme war Chantal im Märchenland mit sehr guten Besucherzahlen. Aber von diesen deutschen Publikumserfolgen, meint Berg, gibt es zu wenig. Die anhaltende Flaute der Zuschauerzahlen seit der Pandemie war auch der Anlass für den Geschäftsführer des Odeon-Kinos in Köln, Jürgen Lütz, ein Kino-Flatrate-Modell mit zu initiieren.
Und dann haben wir uns gefragt, was können wir machen und was können vor allen Dingen wir Kinobetreiber machen? Und dann sind wir auf dieses niederländische Erfolgsmodell gekommen.
In den Niederlanden wurde schon 2005 das Kinoabonnement Cineville eingeführt, mit dem man in den angeschlossenen Kinos für einen monatlichen Beitrag beliebig oft ins Kino gehen kann. Dort habe man, sagt Lütz, sehr gute Erfahrungen mit dem Abo gemacht, nicht nur, weil es eine stärkere Publikumsbindung brachte.
Die Holländer behaupten, dass wesentlich mehr jüngere Menschen um die 20, also von 20 bis 25 zu ihnen ins Kino kommen. Und bei uns kann ich nur sagen, dass die Kassenmitarbeiter sagen, es kommen durch die Bank mehr Menschen. Also das heißt, Leute, die wir auch als Stammkunden nicht kennen, ganz fremde Leute kommen auf einmal mit dem Cineville-Pass und die bringen auch oft noch jemanden mit, der noch kein Abonnent ist.
Seit August gibt es die Cineville-Karte in bisher 6 Städten. Das Jahresabo kostet 20 Euro im Monat. Die Cineville-Karte ist zwar nicht das erste Kinoabo in Deutschland. Kinoketten wie Cinemax oder UCI haben eigene Flatrate-Angebote und auch der Berliner Arthouse-Kinoverbund der York-Gruppe hat ein Abosystem.
Die Berliner Kinos, die nicht zu York gehören, haben uns angefleht, jetzt auch schon in Berlin zu starten, weil die York-Karte als Kundenbindungsinstrument den Markt in Berlin total verzerrt. Also wenn Sie da einmal Abonnent sind, dann gehen Sie eigentlich nur noch in die York-Kinos und das finden natürlich alle anderen doof.
Das heißt, Abonnentensysteme schaffen auch neue Konkurrenz. Deshalb ist für Ralf Thomsen, der Kinos an der Westküste Schleswig-Holsteins betreibt und ebenfalls ein Kino-Flatrate-System mit initiiert hat, die Vernetzung der Kinos ein wichtiges Motiv für das Projekt.
Kinos sind nicht unbedingt miteinander befreundet von Haus aus, weil es letztlich ja immer um Konkurrenz geht. Und wir haben das aufgelöst, indem wir gesagt haben, lass uns bitte kooperieren. Wir haben ganz tolle Sachen gemacht. Und so ist das ganze Sinfinity-Projekt auch zu verstehen.
Das Sinfinity-Abo soll im November bundesweit starten. Bisher sind knapp 70 Kinos dabei. Gespräche hatte man zunächst auch mit den Cineville-Machern geführt.
Aber dann haben wir festgestellt, dass es sich doch unterscheidet, was wir vorhaben. Cineville ist ja in erster Linie ein Arthouse-Projekt. Wir haben aber gesagt, für uns ist das Kino als alltägliche Stätte für Vergnügen und für Kultur. Das ist unser Ansatz. Völlig egal, was dort für ein Film gezeigt wird.
Auch der Preis unterscheidet sich von Cineville. Das Jahresabo soll nur 12,50 Euro monatlich kosten. Denn Marktstudien, meint Thomsen, hätten gezeigt, dass bei diesem niedrigen Betrag auch Menschen erreicht werden, die sonst nicht ins Kino gehen. Die Not macht auch in Deutschland die Kinos erfinderisch, aber die Krise der Kinos ist teilweise auch eine Krise des deutschen Films, dem das Publikum fehlt. Auch hier müsste kreatives Nachdenken einsetzen.
Wie Kino-Flatrates das Publikum wieder in die Kinos bringen sollen, hat uns Christian Berndt zusammengefasst. 3 Jahre lang hat die sicherlich bekannteste österreichische Dokumentarfilmerin Ruth Beckermann eine Wiener Grundschulklasse filmisch begleitet. Entstanden ist so die Langzeitbeobachtung Favoriten mit der charismatischen Lehrerin Ilkay Idiskut und ihrer Klasse, in der mehr als 60% der Schüler Deutsch nicht als Erstsprache sprechen.
Ich rede mit dir nicht, aber er redet die ganze Zeit.
Hast du ihm schon gesagt, dass du dich dadurch gestört fühlst?
Ja, habe ich ihm gesagt.
Und was hat er dir für eine Antwort gegeben?
Nix.
Mohammed, möchtest du was dazu sagen?
Entschuldigung, dass ich was hier läuft.
Aber Mohammed, schau sie bitte an, wenn du mit ihr redest. Schau ihr in die Augen.
Entschuldigung, dass ich so gesprochen habe.
Okay. Möchtest du ihm noch was sagen?
Ein Ausschnitt aus Favoriten, der Donnerstag in unsere Kinos kommt und in dem Ruth Beckermann wieder die Schulbank drückt und dabei das Versagen des westeuropäischen Schulsystems aufzeigt, das den Herausforderungen einer postmigrantischen Gesellschaft nicht gewachsen ist. Aber Ruth Beckermann findet auch hoffnungsvolle, fast utopische Momente, die den Kindern eine Zukunft ermöglichen. Der Titel Favoriten ist recht doppeldeutig. Er bezieht sich nicht nur auf den 10. Wiener Gemeindebezirk, wie mir Ruth Beckermann erzählt hat, sondern noch auf etwas anderes.
Ja, der Titel des Films hat ja eine Doppelbedeutung. Das eine ist der Bezirk, das ist der 10. Wiener Gemeindebezirk, Favoriten, einer der größten Bezirke. Und die andere Doppelbedeutung ist, dass die Kinder unsere Favoriten sind. Der 10. Bezirk war immer schon ein Zuwandererbezirk, ganz besonders bekannt die Tschechen, die Ziegelböhm, wie man sie genannt hat. Da waren ja die großen Ziegelwerke. Die Tschechen haben auch den böhmischen Prater gegründet als Spielplatz und Vergnügungsort für sich und ihre Kinder. Also es gab diverse Zuwanderungen in diesem Bezirk und jetzt ist er natürlich vor allem türkisch, syrisch, arabisch, bosnisch, name it, ja, was immer, hat einen sehr großen Markt, den Viktor-Adler-Markt. Übrigens Viktor Adler, der Gründer der Sozialdemokratie, der ja eine Arbeit auch geschrieben als Arzt über die Zustände in den Ziegelwerken. Also es ist ein sehr spannender Bezirk, es ist eine andere Welt für jemanden, die in der Innenstadt in Wien aufgewachsen ist und zu einer Zeit natürlich in die Schule ging, als alles noch sehr homogen war. Jetzt gibt es in so einer Schulklasse wahrscheinlich 15 bis 20 verschiedene Herkunftsländer.
Wie hat sich denn die Suche nach dieser speziellen Klasse gestaltet? Also Sie haben ja in einer Schule gedreht, wo der Direktor gleich zu Beginn des Films deutlich macht, dass Schulsozialarbeiterinnen und Schulpsychologen erst einmal fehlen. Ist das eine sogenannte Brennpunktschule? Kann man das so sagen?
Nein, ich mag den Ausdruck gar nicht, weil es brennt dort nicht. Und es ist eine typisch europäische Grundschule. Wir haben uns mehrere angeschaut in mehreren sogenannten Flächenbezirken, also großen Bezirken, wo viele Menschen leben. Und die sind alle ähnlich, würde ich sagen, also so vom oberflächlich betrachtet, und kamen dann halt auf diese, in diese Schule. So hat sich das gestaltet.
Jetzt haben Sie sich für eine Klasse entschieden und damit ja auch für eine ganz besondere Klassenlehrerin, Ilkay Idikut. Was macht die Arbeit für Sie dieser Frau aus? Denn Sie beobachten sie natürlich extrem genau und sehr präzise, auch etwas fasziniert.
Ja, durchaus, dazu stehe ich, bin sehr fasziniert von ihr, denn ich habe sie ja 3 Jahre lang immer wieder beobachten dürfen und bewundere einfach eine Person, die einerseits so viel Energie und Engagement hat, aber vor allem, die so authentisch ist. Und ich glaube, Authentizität überträgt sich. Das spüren die anderen Menschen, ob man ehrlich ist, ob man seine eigene Meinung sagt, auch wenn man die Meinung der anderen respektiert und keine Angst hat vor allem. Und sie hat keine Angst, ja. Sie hat keine Angst vor höher gestellten Leuten, also ich habe sie ja auch gehört mit Politikern und anderen Menschen diskutieren, und sie hat keine Angst davor, ein Kind anzugreifen zum Beispiel, ja, was man ja heute auch nicht mehr darf, oder ein Kind, das ganz aus einem ganz anderen Milieu kommt, mit so einem Kind zu diskutieren.
Sie inszenieren sie aber auch nicht als Ausnahmefigur, was ja durchaus möglich gewesen wäre. Im Kino haben wir ja diese Lehrerfiguren wie im Club der Toten Dichter, wo die Schüler dann auch auf die Tische steigen. Für sie ist das eine Arbeiterin, die in den Grenzen dieses Bildungssystems versucht, ihren Job zu machen, oder?
Ja, ganz sicher. Und ich denke, es ist eine Lehrerin der Gegenwart und der Zukunft. Denn wir werden hoffentlich viele gute Lehrkräfte aus dem migrantischen Milieu bekommen, die auch diese Kulturen kennen, ja, und quasi beide Welten kennen, wenn man so will, oder viele Welten. Es sind ja nicht nur zwei. Also ich finde zum Beispiel diesen Film über den Herrn Bachmann einen sehr guten Film, ja, aber er als Lehrerfigur ist schon eher ein Auslaufmodell, während Ilke natürlich eine Lehrerin des Heute und des Morgen ist.
Was interessant ist, wir sind ja vor allem in dieser Klasse und wir lernen diese vielen wunderbaren Kinder kennen. Was mich vielleicht auch etwas überrascht hat, ist, dass diese Kinder sehr gerne in dieser Klasse sind, hatte ich das Gefühl. Dass es kein schlimmer Ort für sie ist, auch kein Ort der Fremde.
Ja, es kommt einem komisch vor, dass Schule einmal nicht so schlimm ist. Aber Volksschule, wie sie ja in Österreich noch immer heißt, ist eigentlich in der Erinnerung der meisten Menschen noch was Schönes. Das ist schon noch lange Zeit ziemlich spielerisch. Man merkt ja im Film auch, wie es plötzlich ernst wird in der 4. Klasse. Und ich fand das interessant, wir haben den Film den Kindern gezeigt und da wurde natürlich sehr, sehr viel gelacht und getratscht und so. Und dann in der 4. Klasse vor der ersten Schularbeit wurde es im Kino ganz ruhig. Da haben die Kinder wieder sich sichtlich daran erinnert, wie stressig das für sie schon war. Und das war natürlich in meiner Zeit gar nicht so. Ja, also da war Volksschule so wie Kindergarten für mich.
Es ist ja eine Klasse, wo, glaube ich, kein Kind zu Hause klassisch Deutsch spricht. Man wäre fast schon geneigt zu sagen, das ist ein Problem, das die Schule irgendwie lösen muss. Aber nach Ihrem Film habe ich das Gefühl, dass die Frage falsch gestellt ist. Vielleicht ist das kein Problem.
Oh ja, es ist ein Problem. Die Schule und die Gesellschaft muss dieses Problem lösen, denn wie sollen die Kinder eine gute Ausbildung bekommen, wenn sie hier bleiben in diesem Land? Wie sollen sie die Möglichkeit haben, die Berufe, die sie gern hätten, einmal auch ergreifen zu können? Und wie sollen wir als Gesamtgesellschaft mündige Bürgerinnen bekommen, die auch wissen, wen sie wählen, wenn sie mal endlich wählen dürfen? Und gut ausgebildete Fachkräfte, ja, in allen Gebieten, die wirklich fehlen, ja, wenn diese Kinder nicht Deutsch können. Die müssen einfach gut Deutsch können. Auch wenn das natürlich toll ist, wenn sie mehrere Sprachen können. Aber um in diesem Land reüssieren zu können, muss man einfach die Landessprache kennen. Außer man hat vor, was ja auch möglich ist als Lebensziel, ein türkisches Restaurant in Favoriten zu eröffnen oder einen Marktstand oder einen Handyshop. Ich meine, das ist ja auch ein Ziel. Also wir haben dort einen Eissalon kennengelernt, Monty, eine Werbung will ich nicht machen. Und der gehört einer türkischen Frau, das ist schon ihr 3. Eissalon und die ist sehr tüchtig, ja. Also man kann natürlich auch, so wie in Chinatown in New York, in Favoriten eine Karriere machen.
Ist denn das österreichische Schulsystem darauf vorbereitet? Sie haben ja quasi jetzt 3 Jahre wieder darin verbracht als Beobachterin. Was hat sich Ihre Meinung dazu geändert?
Es mich nur wütend macht, wie schlecht es ist. Es hat sich quasi seit Maria Theresia wenig geändert. Also die Politiker haben alle völlig verschlafen, dass die Bevölkerungszusammensetzung sich ändert und dass sehr viele Lehrkräfte jetzt in Pension gehen. Das ist ein riesiger Mangel an Lehrkräften und so weiter, Sozialarbeitern etc. da ist. Also das macht einen nur wütend, dieses System. Es gehört nämlich strukturell von Grund auf verändert. Aber ich sehe nicht, dass das stattfinden wird, solange ich lebe.
Sie gehen ja auch mit den Kindern raus aus der Schulklasse, beziehungsweise sie gehen mit, sagen wir es mal so. Und sie gehen zum Beispiel in eine Moschee und ich fand es interessant, das ist ja auch wieder ein Raum, in dem verändert sich aber die Dynamik zwischen den Kindern, hatte ich das Gefühl. Das ist ein Raum, wo sie sich wohler fühlen?
Ja, sicher, das ist ja ihr Turf. Sie gehen ja oft in Moscheen, es sind ja wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Kinder muslimisch in dieser Klasse. Und natürlich, da fühlen sie sich zu Hause, genauso wie im Religionsunterricht, wo sie ja eigentlich nichts Neues lernen, weil sie eh schon alles wissen.
Aber dann der Ausflug in den Stephansdom dreht das ja quasi um, nicht wahr? Das ist ja wieder ein Raum, der unglaublich fremd wirkt, obwohl es heißt, es ist auch euer Stephansdom. Hm?
Also ich meine, der Stephansdom, ich verstehe, dass man da hingeht, weil er natürlich ein Wahrzeichen der Stadt Wien ist. Aber meine persönliche Meinung ist, dass eigentlich Religion nicht in die, ich habe auch in der Schule nichts zu suchen hat. Und es ist ja interessant, dass mir viele Franzosen, die den Film gesehen haben, gesagt haben, sie verstehen überhaupt nicht, wieso es Religionsunterricht in der Schule gibt und wieso man mit Kindern in solche Orte der Religion geht. Das wäre in Frankreich nicht möglich. Ich finde es schlimm, dass 2 Schulstunden in der Woche für Religion benutzt werden, denn ich meine, in der Schule sollte Wissen vermittelt werden und nicht andere Geschichten. Das heißt nicht, dass man Religionswissenschaft hätte schon was in der Schule zu suchen, aber nicht beten und singen.
Es gibt einen Moment im Film, in dem sie quasi Kontrolle abgeben. Die Kinder haben Handys und dürfen sich selber filmen, dürfen ihren Blick auf alles aufweiten. Wieso war Ihnen das wichtig? Denn Sie geben ja als Regisseurin ein bisschen die Kontrolle ab.
Ja, das liebe ich. Nein, also der Film, es ist ja bei dem Film wirklich so, dass ich sehr wenig Kontrolle hatte, viel weniger als in meinen anderen Filmen, weil ich ja während mein Team, also mein Kameramann und Toningenieur gedreht haben in der Klasse, nichts tun konnte, außer in einer Ecke sitzen. Es hat mich aber auch vor allem interessiert, die Kinder anders zu zeigen als Schüler und Schülerinnen. Deswegen haben wir ihnen die Handys gegeben und ihnen auch gezeigt, wie man Interviews macht, also ein bisschen gezeigt, und sie aufgefordert, selbst zu drehen. Und sie haben ja auch manchmal gedreht, wenn wir gar nicht dort waren, zum Beispiel das Interview mit Ilke. Und ich fand diese Ergebnisse einfach köstlich und spannend und überraschend und bin sehr froh, dass wir diese Ebene auch eingeführt haben.
Gerade solche Filme können gesellschaftlich zumindest was aufrütteln. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film in Österreich diskutiert wird. Verstehen Sie ihn selbst vielleicht auch als Intervention, als Warnung? Wie würden Sie das beschreiben?
Also es sind sehr, sehr viele Diskussionsveranstaltungen geplant. Und es wird ja jetzt schon sehr viel diskutiert. Also alle, die den Film gesehen haben, wir konnten den Film auch den Stadträten der Stadt Wien und dem Bürgermeister zeigen. Der Bildungsminister hat ihn gesehen. Wir haben auch mit ihm diskutiert. Ob das was verändert, kann ich leider nicht sagen.
Die österreichische Regisseurin Ruth Beckermann sprach mit mir über ihren klugen und bewegenden Dokumentarfilm Favoriten ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Wir haben noch einiges vor. Traurige Witze, beeindruckende Malanimationen und ein Besuch bei Werner Herzog in Los Angeles hier im Filmmagazin. Es ist nicht allzu häufig, dass ich 2-mal im Jahr an dieser Stelle mit dem gleichen Regisseur über unterschiedliche Projekte spreche. Ich glaube, Wim Wenders ist so der Einzige, der das immer wieder mal macht. Mein jetziger Gast ist aber so ein Fall. Fabian Stumm ist im Studio. Wir haben schon in diesem Jahr über Knochen und Namen gesprochen, über seinen Debütfilm, der in die Kinos kam. Jetzt ist in den Kinos Sad Jokes, sein 2. Film. Herzlich willkommen, Fabian Stumm.
Dankeschön. Danke, Patrick.
Sprechen wir über Sad Jokes. und über die Jokes, weil der Film beginnt mit Menschen, die Witze erzählen. Sind die Witze, die wir am Anfang des Films vielleicht sehen, sogar das Party-Witze-Reservoir von Fabian Stumpf?
Tatsächlich ein bisschen. Ja. Man muss dazu sagen, der Film wird eröffnet von meiner Mama. Das ist meine Mutter, die den Film eröffnet. Das heißt, das ist so ein bisschen, da kommt das alles her bei mir. Meine Mutter ist eine große Witzeerzählerin. Sie verballert ganz gern die Pointen. Aber das fand ich dann irgendwie einen schönen Gedanken, den Film auch so ganz privat mit meinen Leuten zu eröffnen. Und dann geht's über in eine Fiktion. Das heißt, ja, diese Witze sind schon... Wir erzählen bei uns in der Familie sehr gern.
Der Film stellt ja so auf unterschiedliche Weise die Frage, was ist komisch am Leben? Ist das vielleicht auch so ein Entstehungsimpuls gewesen für die Geschichte, in die wir dann reinrutschen?
Ja, absolut. Ja, ja. Vor allem, weil, das habe ich jetzt so im Nachhinein gemerkt, bei mir ist doch immer, wenn ich an einem Drehbuch arbeite, das kommt immer sehr aus einer... so aus dem Gedanken, ne, Wege zu finden, mit Dingen umzugehen, die ich vielleicht nicht so ganz verstehe, begreifen kann, die mir vielleicht auch manchmal Angst machen. So. Und es war eben nach Knochen und Namen eine wahnsinnig tolle Zeit, aber auch eine sehr, ich sag mal, herausfordernde Zeit, weil ich vieles davon einfach noch nicht gewohnt war. Ne? Also diese ganzen Reisen, Festivals, ständig über sich zu reden, über die, plötzlich wollen alle die Meinung wissen zu Dingen, die vorher nicht wahnsinnig relevant waren. Und das war schon toll, aber sehr konfrontativ. Und bei mir ist es eben so, wenn ich unsicher werde, dann muss ich irgendwie arbeiten und schreiben und skizzieren und daraus entstand dann eben dieses Buch.
Es ist ja so, dass wir diese Witze sehen und dann merken wir, diese Witze, das ist so eine Art Sammlung des Regisseurs Josef für ein Projekt, das entstehen soll, ein Film, eine Komödie. Das Drehbuch steht schon, der Produzent ist etwas skeptisch.
Gut, also ich habe dein Buch gelesen.
Okay, super.
Ich dachte, es wird eine Komödie.
Absolut, ja.
Ich fand es überhaupt nicht lustig.
Aber auch sonst ist im Privatleben von Josef viel los. Da ist eine Trennung, die ihn beschäftigt. Es gibt eine gute Freundin, mit der ein Kind großzieht, die depressiv ist. Du spielst den Josef, aber auch auf eine gewisse Art lässig, nicht ganz so neurotisch überzeichnet wie vielleicht eine Woody Allen-Figur, die einem sich so ein bisschen aufdrängt. Wer ist dieser Josef für dich?
Tatsächlich ist der Josef, ich glaube schon, dass der eben, ist, mir wichtig ist, dass das eine Fiktion ist, aber der ist bewusst natürlich sehr nah an mir dran. Ne? Das ist ein bisschen wie so eine Spiegelung. Und mich haben eben diese zwei Seiten interessiert. Ne? Einerseits dieses sehr fürsorgliche, ne? Der ist eben, wie du sagst, Vater, der kümmert sich um seinen Sohn, um seine Freundin, die depressiv ist, leidet unter der Trennung, versucht überall irgendwie da zu sein und gleichzeitig auch im Beruf. Und gleichzeitig hat er eben eine sehr kindliche Seite, so, die aber dann natürlich so ein bisschen zu kurz kommt, weil er auf so vielen Ebenen gefordert ist. Mhm. Und das ist was mich, glaube ich, interessiert. Passiert, ne? Auch je älter ich werde, ich merke, es ist natürlich ein Thema, wie schafft man das irgendwie für die Leute, die man liebt und die einem wichtig sind, da zu sein und gleichzeitig seine eigenen Wünsche und Träume gerade künstlerisch irgendwie zu erfüllen. So. Das ist natürlich so ein Spagat, in den man manchmal rutscht.
Der Josef will ja eine Komödie drehen und es wird viel darüber gesprochen, was ist eigentlich lustig und wer versteht die Witze und wer nicht. Was ich interessant finde, ist, da wir auch das Leben des Regisseurs sehen, der gerade in einer Komödie arbeitet. Wir sehen, dass das Leben recht unlustig für ihn ist. Es geht um Depressionen, um Einsamkeit, um Verlassenwerden. Aber ist nicht das der Stoff für Komödien?
Ich finde ehrlich gesagt absolut. Also die Komödien, die mich sehr geprägt haben, ich glaube, das sind wirklich immer so die Filme oder die Geschichten, wo die Comedy, der Humor aus einer gewissen Trauer, aus einem Schmerz, aus einer Angst kommt. Ich finde diesen, wenn man diesen Unterbau hat, ich habe das Gefühl, dann oder mir geht's jedenfalls so, dann gehe ich da einfach mehr mit. Dann ist das, es gibt, glaube ich, einfach zwei unterschiedliche Arten über Dinge oder mit Leuten zu lachen. Ne? Also ob man das macht, weil es dann was Verbindendes hat oder ob man über was lacht und sich zusammen amüsiert, was auch toll ist. Aber das, was mich interessiert, ist eben eher dieses sich zusammentun, sich gegen was stellen und in dem Lachen was Verbindendes finden. Das wäre so mein Ziel.
Aber dass das Rezept funktioniert, zeigt ja auch, dass Sad Jokes zum Beispiel beim Filmfestival in Toronto gezeigt worden ist. Und wir haben es ja eigentlich recht häufig mit deutschen Komödien im Kino zu tun. Die sind aber selten exportfähig, wenn man ganz ehrlich ist. Sad Jokes ist es. Und ist das nicht vielleicht ein Grund, gerade weil eben die Traurigkeit des Lebens von Josef als Figur so allgemeingültig ist, dass der Humor nicht deutsch kodiert ist, sondern eben verständlich wird?
Also das hoffe ich, das wurde mir jedenfalls in Toronto tatsächlich sehr schön gespiegelt, ne? Also von dem Publikum dort und von den KritikerInnen, dass das eben, ne, dass da eine Figur ist, mit der man sich tatsächlich identifizieren kann. Die ist zwar prägnant geprägt und trotzdem hat sie so eine offensichtlich so eine Identifikations- oder hat so ein Identifikationspotenzial, das eben nicht unbedingt jetzt deutsch ist, sondern das ist sehr allgemeingültig. Das hat mich total gefreut. Das ist ja doch eine sehr, ne, es ist irgendwie ein bewusst kleiner, intimer, persönlicher Film und den dann da auf so einer, ich sag mal, Bühne zu zeigen, wo dann internationales Publikum ist. Das war wahnsinnig rührend für mich zu sehen, dass die total connected haben damit. Ne?
Wenn du sagst, Komödien, die dich geprägt haben, sind ganz besonders? Kann ich davon ausgehen, dass es eher nicht deutsche Komödien sind?
Auch. Also ich würde mal sagen, also Loriot, muss ich sagen, hat mich schon sehr, das ist eigentlich meine Kindheit, ne? Also ich muss da so einen Sketch sehen und bin sofort wieder irgendwie 8, weil das ist so dieses, ich sag mal, westdeutsche, dieser Böllhumor, naja, Böllhumor. Aber ne, diese Art von, da fühle ich mich schon sehr zu Hause, das hat mich sehr geprägt. Aber Filmkomödien, würde ich dann doch sagen, sind vielleicht dann ein bisschen andere Sachen, ne? Ob das jetzt irgendwie, wie du schon gesagt hast, Woody Allen, das war natürlich sehr prägend für mich als junger Mensch, so. Oder eben gut Billy Wilder, die ganzen Sachen, das ist schon sehr, doch eher die amerikanischen Sachen. Und die Franzosen, muss ich sagen. Die Komödien von Truffaut und so, das hat mich schon sehr begleitet, schon immer.
Ja. Er hat ja auch einen Film gemacht über das Filmemachen. Das
genau,
war auch lustig und traurig,
ja,
und so.
Absolut. Ja.
Was ich interessant fand, Knochen und Namen und Sad Jokes, gerade weil sie im gleichen Jahr rauskommen, erzählen ja auch davon, wie schwierig es ist, diesen künstlerischen Job zu machen, Regisseur zu sein und gleichzeitig das eigene Leben irgendwie zu leben. Ist es eine Unmöglichkeit, dieses Unterfangen, künstlerischer Job und Leben?
Gute Frage. Ich glaube, also ich habe jetzt so ein bisschen mich entschieden, tatsächlich zu sagen, es geht um den Versuch. Und ich weiß gar nicht, ob man da jemals so richtig ankommt. Und vielleicht ist da auch eine klare Trennung gar nicht möglich. Ich meine, eben, wenn man jetzt den Film sieht, ne, offensichtlich, das bedingt sich ja sehr bei mir und fließt alles ineinander. Und manchmal kann ich selber nicht so richtig abstrahieren, was ist jetzt hier eigentlich Fiktion und was nicht. Und deshalb geht's mittlerweile für mich, ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen aufhören, immer mich zu schubsen und sagen, es muss jetzt mal klarer irgendwie und wo ist eine Work-Life-Balance. Also gerade funktioniert für mich ganz gut zu sagen, ich setze mich damit in der Arbeit auseinander, ich bin trotzdem sehr da für die Leute in meinem Leben. Der kleine Junge in dem Film ist ja auch mein Ziehsohn. So. Also das ist seitdem ein bisschen befreiender.
Beide Filme, sowohl Sad Jokes als auch Knochen und Namen, sind im Grunde auch Familienfilme, wenn wir mal bei dem Thema bleiben wollen. Es geht auch um Alternativfamilien vielleicht, auch Familien, die sich aus dem Arbeitskreis und Freundeskreis zusammensetzen. Das sind dann auch so wunderbare, zärtliche Momente, wie sich da Menschen zusammenfinden, die jetzt, sagen wir mal, keine klassische Familie sind, oder?
Ja, das ist mir tatsächlich total wichtig, ne? Also, weil ich habe eben mit einer sehr engen Freundin, Susi Meyer, die auch Schauspielerin ist, die in Knochen und Namen auch eine tolle Hauptrolle hatte, und wir ziehen eben zusammen zwei Kinder groß, genau wie du sagst. Also ich würde sagen, das ist so eine freundschaftsbasierte Elternschaft, ne? Ich bin nicht der leibliche Vater, aber wir haben uns da wirklich über die Jahre zusammengefunden, so, und nennen uns dann immer so, ja, wir sind so eine Modern Family, anders können wir es nicht erklären, und wir tragen uns da wirklich durch alles durch, ne? Und eben nicht nur wir, sondern auch die anderen engen Freundinnen in unserem Umfeld, und das ist total das Geschenk, und ich merke, das ist so nah in meinem Leben, ich sehe das nur so selten im Film, und das war uns total wichtig, darüber zu erzählen und eben aber auch nicht das zu erklären und zu sagen, so ist es, sondern einfach nur zu zeigen, so kann das auch sein.
Es ist nicht Thema des Films.
Genau.
Es ist einfach die Realität der Figuren, ihr Leben.
Genau.
Und wenn wir aber beim Familiären bleiben, kann ich mir vorstellen, dass Sad Jokes natürlich auch eine Arbeit mit Freunden dadurch wird, nicht wahr? Das ist jetzt im deutschen Kino eher ungewöhnlich. Ich glaube, es wird auch gar nicht so gut angesehen. Das ist ja auch eher wieder was Französisches, dass Freunde zusammenarbeiten.
Ja, ja.
Und dadurch wird auch Sad Jokes zu einem Ensemble-Film. Es wird Schwedisch gesprochen, Italienisch, Englisch. Jonas Dassler ist mit dabei.
Ich glaube, also erstens, weil ich ja nur von Hause aus Schauspieler bin und seit 20 Jahren arbeite in dem Beruf, kenne ich natürlich einfach sehr viele KollegInnen, und dann war das naheliegend, ne, sich da auch zu bedienen aus dem Bekanntenkreis. Und mir gibt das einfach eine große Sicherheit, ne? Ich bin ja auch Quereinsteiger, ich habe das ja auch nie gelernt, ich habe nicht Regie studiert oder so, das hat sich ja alles sehr organisch entwickelt. Und wenn ich mich umgebe mit Menschen, die ich gut kenne, denen ich vertraue, die mir vor allem auch vertrauen und mir nicht das Gefühl geben, was hast du denn da jetzt irgendwie überlegt, dann das beflügelt mich einfach total, ne? Und ich, also unbewusst, mittlerweile sehr bewusst, merke ich einfach, ich liebe diesen Gedanken von, wie du sagst, ein Ensemble, eine Truppe, ne, une troupe, so auf Französisch, das ist, ich finde das toll. Und auch die Rollen, die sich unterschiedlich dann, man tauscht sich aus, man wechselt ab, mal ist die Person eine Hauptrolle, mal die andere, mal im nächsten Film spielt dann jemand was ganz anderes, ne, also mich inspiriert das total.
Was ja auch auffällt, ist, dass da auch ein gewisser Mut ist bei den Schauspielenden, sich auch mal vielleicht bloßzustellen, also so ein Potenzial komplett auszuschöpfen. Und ich habe mir gedacht, da gibt es die schwedische Kollegin, die ihnen hilft im Film, die dir hilft im Film, eine Skulptur eines Kopfes zu erstellen, und plötzlich bricht sie in einen Monolog raus, als wie aus einem anderen Film oder einem Theaterstück.
Ja.
Hat das vielleicht damit zu tun, dass du am Lee Strasberg Theater in New York studiert hast? Das ist ja auch eine Schule, die sowas durchaus auch erlaubt oder beibringt.
Total. Also ich glaube das schon. Also das ist eben was, auch da wieder, jetzt bin ich Anfang 40, damals war mir das gar nicht so bewusst, aber wenn ich jetzt zurückschaue, ich glaube schon, dass da wie so eine kleine Saat entsteht, die dann über die Jahre wächst und gedeiht. Ne? Und das ist, glaube ich, einfach eine Art, wie man aufs Spielen, aufs Rollenfindung, wie man da drauf guckt. Ne? Und ich würde mich jetzt überhaupt nicht als klassischen Method-Actor bezeichnen, aber so dieses, ja, irgendwie auch mal um die Ecke gucken und neue Wege finden und Sachen entstehen zu lassen, das liegt mir schon sehr. Und zum Beispiel eben diese, also Ulrika Flack heißt die schwedische Schauspielerin, das ist meine Lieblingsgeschichte in diesem Film eigentlich, weil wir haben zusammen studiert auf der Schauspielschule in New York und haben uns seit über 20 Jahren nicht gesehen. Und sie hat aber damals immer diesen Monolog trainiert. Und als ich dann die Rolle geschrieben habe, habe ich irgendwann gedacht, irgendwie, ich glaube, das soll eigentlich eine, die darf nicht aus Berlin kommen, die muss eine andere Sprache sprechen, da muss so eine Mauer sein zwischen denen, eine Hürde, und dann connecten die sich und plötzlich fiel mir ein, was, das macht eigentlich Ulrika. Und so kam das jetzt, ne? Und sie kriegt überall tolle Kritiken und jetzt reist mit uns auf die Festivals. Es ist so schön einfach, ne? Das ist so, auch so ein Beispiel dafür, wie die Kunst sich dann, also das Leben wieder verbindet. Das ist eigentlich einfach sehr schön.
Aber der Film erzählt natürlich auch vom Scheitern von Filmprojekten, nicht wahr? Ja. Also, und dann fragt sich natürlich irgendwie, haben wir über diese dünne Grenze zwischen Biografie und Fiktion gesprochen. Wenn Josef sich da die Kritik seines Drehbuchs anhören muss, das ist schon sehr brutal. Wie viel eigener Frust von Fabian Stumm ist denn da drin?
Oh Gott, kein Kommentar. Nein, doch, ein bisschen. Ich sag mal, diese Szenen mit dem Produzenten, mit Godard Giese, der das so toll macht, die sind tatsächlich, also sagen wir mal so, ich wurde einfach nachgenommen und Namen, gab es natürlich viele Gespräche. Das war ganz toll und sehr aufschlussreich, aber ich habe natürlich auch sehr viele sehr gut gemeinte, aber ungewollte Ratschläge bekommen. Ne? Und gerade dieses Thema zweiter Film, was ja für viele sehr gruselig auch ist. Und mir wurde der sehr oft suggeriert, wenn der nicht sitzt, dann bist du direkt wieder weg. So. Und das hat mir natürlich Angst gemacht. Und wenn ich dann Angst kriege, dann muss ich irgendwie erst recht ran. So. Und dann habe ich das eher so eine Fantasie, so ein, wie wäre das Worst-Case-Szenario, wenn ich jetzt was schreibe. Und dann sagt ein Produzent, das ist ja wirklich der letzte Scheiß. So. Und das habe ich dann so in dieser Szene verarbeitet. Aber so gemein war niemand zu mir tatsächlich.
Weil besonders hart ist es, wenn er suggeriert so, ja, ich verstehe das und du, aber sonst versteht das keiner. Also die Idee, dass der Künstler für sich inszeniert.
Ich glaube, da können viele KollegInnen ein Liedchen von singen. Muss man leider sagen, ohne da jetzt jemandem zu nahe zu treten. Aber das ist schon, ich finde, das ist schon immer noch ein Thema bei uns. Ne? Gerade in, weiß ich jetzt nicht, aber was mir gesagt wird, so in der deutschen Branche ist es schon nicht unselten oder nicht selten, dass jemand sagt, ja, wir checken das alles, aber das Publikum, da musste ein bisschen, ne, deutscher Film mit deutschen Untertiteln, damit es auch wirklich jeder versteht.
Wir haben ja schon zum Kinostart von Knochennamen darüber gesprochen, warum du damals auf Filmförderung in Anführungsstrichen verzichtet hast. Du hast es damals aber nicht ausgeschlossen, dass du in deinen nächsten Projekten gerne Filmförderung haben möchtest. Jetzt ist es ja wieder nicht wirklich mit der Filmförderung was geworden. Ist das jetzt mittlerweile eine bewusste Idee von Regieexistenz außerhalb des Systems?
Nein, das nicht. Neulich wurde ich irgendwo in einem Artikel als der neue Radikale des deutschen Kinos. Ich war so, nein, oh Gott, das bin ich nicht. Aber tatsächlich, jetzt war es einfach nur so, weil wir eben so schnell so Lust hatten, einen zweiten Film zu machen und die Türchen so ein bisschen offen waren. Ne, mein toller Verleih Salzgeber, die waren sehr unterstützend, haben uns einen Vorschuss gegeben. Also so, das war ganz toll. Aber es hatte nichts damit zu tun, dass ich gesagt habe, die bösen Filmförderer. Oder wir haben es einfach gar nicht versucht. Und jetzt für den dritten Film, an dem ich gerade bin, den ich vorbereite, da versuchen wir jetzt schon den klassischeren Weg zu gehen.
Wir sind gespannt und vielleicht sehen wir uns ja in 5 Monaten wieder, wenn das weiter in dieser Taktung geht. Fabian Stumm war mein Gastregisseur des Films Sad Jokes, seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Wo wir jetzt nach Leipzig blicken, dort geht in diesen Tagen die 10. Ausgabe des Gegenkino-Festivals zu Ende. Das ist ein Festival, das den Filmen eine Heimat gibt, die jenseits der großen Festivalpremieren kaum eine Chance haben, regulär in unsere Kinos zu kommen. Dabei werden in Leipzig neben neuen Produktionen vor allem sorgfältig kuratierte Sonderreihen gezeigt mit übersehenen Schätzen des Weltkinos und vergessenen Meisterwerken der Filmgeschichte. Ein Filmfestival, das sich aber auch die Stadt Leipzig ganz neu erschließt, wie Matthias Dell für uns herausgefunden hat.
Friedliche Herbstsonne über dem Rabet, einem Park im angeblich verruchten Leipziger Osten. Eine alte DDR-Turnhalle, ein neuerer Jugendclub, dahinter 4 Leute, die Skateboard fahren. Und auf der Wiese, weithin sichtbar, als temporäre Attraktion, ein zum Kino umgebauter alter Möbelwagen, inklusive nostalgischer Leuchtreklame. Dort läuft gerade der US-Film Skateboards von 1978. 15 Plätze gibt es im Innern des Kino-LKWs. Eintritt gegen Spende. Der Name des mobilen Vorführraums, der in Leuchtschrift drüber steht, Milieukino.
Weil das Kino ins Milieu fährt und nicht umgekehrt.
Erklärt Betreiber Max Kaufmann, Theatermacher in Wien. 10 Jahre hat er an dem alten Möbelwagen gewerkelt.
Milieu, das hat was Verruchtes, aber auch was Schönes. Und da kann man viel reininterpretieren, weil es kann auf der Autobahnraststation genauso stehen wie irgendwo im Stadtrand. Das ist recht unterschiedlich, auch was für Menschen dann hinkommen.
In Leipzig Menschen wie Jona.
Ich bin vorbeigelaufen und fand es spannend, warum hier einfach so ein Bus rumsteht und habe mal nachgefragt, was hier stattfindet. Also ein 35mm Film haben wir uns gerade angeguckt, Skateboards aus den 70ern, hat total Spaß gemacht. So wie man das von früher noch kennt mit Filmrollenwechsel und war eine tolle Atmosphäre.
Für neugierige Kinder gibt es eigene Programme.
Da kommen Zeichentrickfilme morgen um 2. Könnt ihr einfach vorbeikommen.
Okay.
Das mobile Milieukino ist einer von 5 Spielorten des Gegenkino-Festivals, das in ganz Leipzig präsent ist und viel mehr Eindruck macht, als die kargen 15.000 Euro Förderung erahnen lassen. Das geht bei der Gestaltung von Plakaten und Programmheft los. Auf letzterem ist ein comichafter 10-Augen-Kopf zu sehen, mit Tröte, Luftschlangen, Papput. Wegen des Jubiläums. Und das Programm ist unglaublich vielfältig. Neben aktuellem Weltkino gab es dieses Jahr etwa
eine Retrospektive zu 3 Regisseurinnen, die sich im sogenannten Exploitation-Kino US-Amerikas verdingt haben in den 60er bis 80er Jahren. Doris Wishman, Roberta Findlay und Stephanie Rossman. Dann hatten wir auch die Kinothek Asta Nielsen zu Besuch, die dann eine Kurzfilmrolle mitgebracht hat mit wichtigen Positionen weiblichen oder auch queer-feministischen Filmemachens. Der letzten gut 50 Jahre, würde ich sagen.
Tillmann Schumacher, einer aus der 6-köpfigen Leitungsgruppe. Gezeigt wurden außerdem Filme des Ruhrgebietsdokumentaristen Rainer Komos, eher ein Geheimtipp. Komos Werk ist selbst ungemein vielfältig. Seine Reisebeobachtung Marib von 2007 etwa funktioniert ohne Dialog, als Beobachtung von Arbeit im Jemen, eine Montage von Sounds wie diesem, den eine kamelbetriebene Ölmühle macht. Den Höhepunkt des Gegenkino-Festivals bildet wie jedes Jahr eine Live-Vertonung im ausverkauften UT Connewitz. Einem der ältesten und schönsten Kinos Deutschlands. In diesem Jahr wurde die Post-Punk-Band Pisse beauftragt, den Film Bijou von 1972 musikalisch zu untermalen.
Es ist erfreulich zu sehen, dass der Film sein größtes Publikum mit ziemlicher Sicherheit hat seit 1972. Und so viel weibliches Publikum gab es bestimmt auch noch nie.
Denn bei Bijou handelt es sich um einen Klassiker des schwulen Pornos. Ein Bauarbeiter entdeckt auf einer psychedelischen Reise in theaterhafter Blackbox seine homosexuelle Lust. In die unerhörte Geschichte von Bijou-Regisseur Wakefield Poole führte Experte Marco Siedelmann ein.
Wakefield war beim Broadway, war ja Choreograf und Tänzer in der originalen Besetzung von West Side Story und hatte eine sehr gute Karriere in den 60er Jahren, die er auf dem Altar des Pornofilms dann geopfert hat dafür, nicht wissend.
Bijou war seinerzeit ein Blockbuster, lief 7-8 Mal am Tag in Kinos mit 2000 Plätzen am New Yorker Times Square. Die kurze Zeit gesellschaftliche Akzeptanz, als Porno schick war, bis in bürgerliche Milieus. Wakefield Poole schaltet klugerweise eine Seite Werbung in der New York Times.
Und das hat dafür gesorgt, dass riesige Schlangen vor diesen Kinos waren. Es gibt Fotos, wo Jackie Kennedy in der Schlange steht, um sich einen schwulen Pornofilm anzugucken.
Das Geld mit Bijou machen damals andere. Wakefield Poole überlebt zwar seine Drogensucht und das Sterben um ihn herum in der AIDS-Epidemie der 1980er Jahre, hört damals aber auf mit dem Filmemachen.
Und hat der Pornobranche den Rücken gekehrt. Und hat die letzten 20 Jahre seines professionellen Lebens als Koch im Trump Tower gearbeitet.
Ein Bericht vom 10. Gegenkino-Filmfestival in Leipzig. Das Festival endet morgen. Vor einigen Jahren, da eroberte der Animationsfilm Loving Vincent die Herzen der Kinogänger, auch in Deutschland. Diese Mal-Animationen, die liebevoll aus Ölgemälden gefertigt wurden, entführten uns damals in die Welt von Vincent van Gogh. Jetzt bringt das Regie-Team hinter Loving Vincent, Dorota Kobiela und Hugh Welkman, ihr neuestes Werk auf unsere Leinwände. Das Flüstern der Felder heißt es. Es ist die Verfilmung des Nobelpreisromans Die Bauern von Władysław Reymont. Und der Film erzählt das Leben polnischer Bauern Ende des 19. Jahrhunderts, insbesondere da das Schicksal der schönen Jagna, die den ältesten Bauern des Dorfes heiraten soll, obwohl sie doch dessen Sohn liebt. Jagna will leben und lieben, wie sie möchte, doch die Frauen im Dorf, die sehen das ganz anders.
Mir geht's gut, wo ich bin.
Aber irgendwann musst du dein Nest verlassen. Der Mann bestimmt die Regeln. In dem Haus, in dem du leben wirst. Dann weißt du, wo du hingehörst als Frau.
Das ist mir nicht wichtig.
Sei still, Jagna. Sie ist noch jung und plappert das Erstbeste, was ihr in den Sinn kommt.
Das Flüstern der Felder besticht wieder durch diese wilden Malanimationen, für die Kobiela und Welkman berühmt wurden. Und ich konnte vor der Sendung mit Hugh Welkman sprechen und habe ihn gefragt, warum sich denn die beiden für diesen fast vergessenen Roman entschieden haben, der bis heute eigentlich nur noch in Polen als quälende Schullektüre gilt.
In Poland, everyone knows it because they have to, they are tortured with it at school.
In Polen kennt jeder den Roman, weil ihn alle in der Schule lesen mussten. Es ist ein echtes Mammutwerk mit 1000 Seiten. Die Bauern ist in 4 Bände gegliedert. Herbst, Winter, Frühling und Sommer. Meist wird nur der Herbstteil gelesen. Deshalb kennt jeder das Buch, aber die meisten haben es nicht vollständig gelesen. Nur wenige wissen, dass es ein absolutes Meisterwerk ist. Als Reymont den Nobelpreis gewann, betonte das Komitee, dass die Auszeichnung nur dieses Werk betrifft. Interessanterweise hat das schwedische Nobelkomitee den Roman auf Deutsch gelesen, weil es noch keine schwedische Übersetzung gab. Diese war wahrscheinlich gut. Meine polnische Frau hat mir vor ein paar Jahren die englische Übersetzung gegeben und die war schrecklich. Sie wurde von einem polnischen Professor erstellt, der sich auf elisabethanisches Englisch spezialisiert hat. Es war kaum verständlich, selbst mit einem Wörterbuch. Doch selbst mit dieser unglücklichen Übersetzung erahnte ich, welches Meisterwerk dieser Roman ist. Specialized in Elizabethan English. So it's like if you were reading something in old German,
you know, very difficult. I had to read it with a dictionary and it didn't really flow. Hat Ihnen das denn schon gereicht, um aus dem Roman einen Film zu machen?
I went to Penguin and found a translator now.
Ich muss sagen, dass meine Frau und ich zunächst eine neue englische Übersetzung des Romans in Auftrag gegeben haben. Beim Penguin Verlag fanden wir einen Übersetzer, der sich der Aufgabe annahm. Mit dieser neuen Übersetzung wurde klar, dass Die Bauern ein bedeutendes Stück Weltliteratur ist, das wiederentdeckt werden muss. Die erste Auflage ist mittlerweile restlos ausverkauft. Der Roman beschreibt das Leben eines polnischen Dorfes unter russischer Zarenherrschaft und umfasst alle Konflikte und Dramen, die jeden Menschen betreffen. Seine Besonderheit ist aber die poetische Sprache. Wenn man den Roman liest, hat man das Gefühl, als würde jemand Ölgemälde beschreiben.
So, you know, when you read it, you feel like it's someone's describing oil paintings to you.
Das klingt trotzdem ein wenig danach, als hätte Ihre Frau Sie davon überzeugt, diesen Film mitzumachen.
DK, my wife, she read it in school, didn't get on with it so well. She read it in her 20s, realized it was a masterpiece.
Dorota musste Die Bauern in der Schule lesen und fand es nicht so toll. Später erkannte sie, dass es ein Meisterwerk ist. Während sie an unserem letzten Film Loving Vincent arbeitete, hörte sie Die Bauern als Hörbuch und identifizierte sich sehr mit der Geschichte der Jagna. Die Figur Jagna wurde im Unterricht lange als schlechtes moralisches Beispiel betrachtet. Eine Frau, die sich falsch verhält und deshalb bestraft und aus dem Dorf gejagt wird. Aber heute sieht man das anders. Jagna hat nichts falsch gemacht. Sie liebt einen jungen Mann und muss dessen Vater heiraten. Um sie herum gibt es so viel Lüge und Verachtung, dass sie im Grunde die einzige nette Figur ist. Dorota wollte das richtigstellen und gab mir das Buch zu lesen.
So she really identified, you know, with the plight of Jagna and wanted to do it. So she gave me the book and I read it.
Und was haben Sie als Brite an diesem dann doch vielleicht sehr polnischen Roman für sich entdeckt?
Naja, nachdem ich das Buch beendet hatte, rief ich meine Frau an und sagte, wir müssen das verfilmen. Sie befürchtete, dass die Geschichte zu polnisch und nicht universell verständlich wäre. Aber das stimmt nicht. Auch ich habe mich in dieser Geschichte wiederentdeckt. Sie erinnerte mich an meine Jugend im ländlichen Großbritannien der 1980er Jahre. Affären, Streitigkeiten zwischen Nachbarn, Familienkonflikte, Hochzeiten und Feste. Das ist nicht nur typisch polnisch, das kenne ich auch.
Banging heads with each other for the rest of the year.
Sie mussten aber dennoch viele Anpassungen für das Drehbuch vornehmen. Der Roman ist ja, Sie haben es selbst erwähnt, sehr komplex, über 1000 Seiten lang, viele Handlungsstränge, Figuren, die auftreten, die wieder abtreten. Sie haben dennoch nur einen zweistündigen Film gedreht, das heißt, Sie mussten reduzieren. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
The novel is the story of a whole community. There are like 30 main characters, yeah?
Der Roman erzählt die Geschichte einer ganzen Gemeinschaft mit etwa 30 Hauptcharakteren. Das Dorf ist der Hauptdarsteller. Wir wollten dennoch den zentralen Konflikt um Jagna erzählen. Sie soll den alten Bornja heiraten, obwohl sie den jüngeren und verheirateten Antek liebt. Das erschien uns konfliktreich und übersichtlich genug für einen Spielfilm. Viele Subplots mussten wir aussparen, wie zum Beispiel die russischen Behörden, die versuchten, die polnischen Bauern für eine russische Schule zahlen zu lassen. Unsere erste Fassung war jedoch 3 Stunden lang. Wir mussten einige unserer Lieblingscharaktere und deren Geschichten kürzen, sogar einen Lieblingscharakter ganz streichen. Es gab eine wunderschöne, lustige und berührende Geschichte über einen Landarbeiter, die wir gedreht und geschnitten hatten. Obwohl wir begeistert waren, wussten wir, dass der Film unter 2 Stunden bleiben musste, um breite Anerkennung zu finden. Das war eine schwierige und schmerzhafte Entscheidung.
Couldn't be like, you know, 2 hours, 2 hours, 20 minutes. It needed to be under 2 hours. So that was the painful part.
Sie sind ja sehr berühmt geworden mit den Malanimationen zu ihrem Film Loving Vincent, ein unglaublicher Erfolg auch im deutschen Kino. Wie hat sich denn die Animiertechnik jetzt für das Flüstern der Felder verändert? Was waren die Herausforderungen? Wie mussten Sie anders vorgehen? Denn Ihr Stil, der ist ja sehr besonders. Sie malen erst Ölgemälde quasi als Hintergrund und dann morphen Sie die Schauspieler quasi in diese gemalten Welten herein. Das ist ein sehr eigenständiger Zugang, ein sehr künstlerischer, ein sehr anspruchsvoller Animationsstil.
Yeah, it was much more difficult. So, you know, Loving Vincent was mainly based on his portraits. So we had still camera, we had a limited background.
Ja, es war viel schwieriger. Loving Vincent basierte auf Porträts und einem expressionistischen Stil mit großen Pinselstrichen. Das Flüstern der Felder basiert auf polnischen Realismus und das ist viel anspruchsvoller. Unsere Filme bestehen aus Malanimationen. Wir malen ganze Ölgemälde, in die wir komplexe, reale Schauspieler hineinführen und später digital in den Malstil überführen. Für das Flüstern der Felder dauerte das Malen im Schnitt 5 Stunden pro Bild. Bei Loving Vincent waren es 2. Außerdem hatten wir hier Massenszenen mit Kämpfen, Sex und üppigen Festen mit bäuerlichen Tänzen. Wir arbeiteten zudem mit dynamischen Kamerabewegungen und schneller Action. Dafür mussten wir lernen, Bewegungsunschärfe zu malen. Es war wahrscheinlich das größte Maß an Malanimation, das wir je gemacht haben. Die Produktion wurde dann noch durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine zusätzlich erschwert. Wir hatten viel Geld in ein Studio in Kiew investiert, mussten es aber schließen, als Putin einmarschierte. Wir mussten alle evakuieren und die Finanzierung des Films brach zusammen, weil ein Teil des Geldes aus der Ukraine kam. Es dauerte 8 Monate, das Studio im Kriegsgebiet wieder zu eröffnen. In den letzten 14 Monaten des Films dachte ich jeden Monat, dass das ganze Projekt einfach zusammenbrechen würde. Technisch war es also viel anspruchsvoller. Die Malerei war komplexer, es dauerte viel länger. Und dann kam uns auch noch der Ernst des Lebens dazwischen.
Took much longer. And then, you know, life and history threw some curveballs.
Und wie war das bei den Inspirationen? Bei Loving Vincent waren das natürlich die Malereien von Vincent van Gogh. Wie ist das jetzt bei Das Flüstern der Felder gewesen? Welche Art von künstlerischer Inspiration, welche Arten der Malerei haben diese Animationen jetzt beeinflusst?
Yeah, so we were drawing on the tradition of realism from across Europe, but in particular we were concentrating
Wir haben auf die Tradition des Realismus aus ganz Europa zurückgegriffen, insbesondere auf polnische Realisten und die Künstler der jungen Polenbewegung. Wenn man an Bauern im 19. Jahrhundert denkt, kommen einem wahrscheinlich nicht Filme oder Fotografien, sondern Gemälde in den Sinn. Die Maler, die in jedem Land, auch in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich aufs Land gingen und das Landleben malten, waren eine großartige Ressource für uns. Wir haben auch andere Inspirationen eingebaut, zum Beispiel eine Vermeer-Referenz. Aber die überwältigende Mehrheit der Verweise bezieht sich auf polnische Maler des frühen 20. Jahrhunderts und des späten 19. Jahrhunderts.
Wir haben ja schon ein wenig über die Verbindung des Romans mit der polnischen Gesellschaft gesprochen. Ihr Film lief ja letztes Jahr dort in Polen. Wie wurde er da aufgenommen?
It was insane and unexpected. So we expected our audience to be like 30s to 60s art house audience. It was teenagers and it was young adults.
Die Reaktion war unglaublich und unerwartet. Wir hatten mit einem älteren Arthouse-Publikum gerechnet, aber vor allem Jugendliche und junge Erwachsene kamen. Wir hatten 1,9 Millionen Besucher, was den Film 2023 zum 10. größten Film in Europa machte, allein basierend auf den Besucherzahlen in Polen. Es war der größte polnische Film der letzten 4 Jahre. Wir landeten nur hinter Barbie und Oppenheimer. Unser Soundtrack wurde mit Platin ausgezeichnet und unser Abspannsong wurde zum Lied der polnischen Abiturabschlussbälle. Jugendliche verkleideten sich sogar als Jagner und imitierten die Tänze aus dem Film. Es war mehr, als wir uns je erträumt hätten. Das war eine der größten Erfahrungen meiner Filmkarriere, auf einer Stufe mit meinem Oscar-Gewinn.
Regisseur Hugh Welkman über Das Flüstern der Felder. Der Animationsfilm läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Kommen wir am Ende der Sendung noch zu Werner Herzog, der ja vor ein paar Tagen 82 Jahre alt geworden ist. Und vielleicht ja passend zu seinem Geburtstag durfte Herzog sich in seiner Wahlheimat Los Angeles nochmal zu den Dreharbeiten zu seinem, ja, sicherlich berühmtesten Film Fitzcarraldo äußern. Anlass hierfür war die Premiere der restaurierten Fassung der Dokumentation Burden of Dreams, die damals ja die chaotischen Dreharbeiten im Dschungel von Peru festgehalten hat. Die Dokumentation wurde jetzt im Museum der Oscar-Akademie in L.A. aufgeführt und Werner Herzog, der stellte sich vor Ort den Fragen des Publikums. Für uns war Kerstin Zilm dabei.
Gut 40 Jahre ist es her, dass sich Werner Herzog starrsinnig und mit unerschütterlicher Vision gegen die Widrigkeiten des Dschungels und die Dramen am Fitzcarraldo-Drehort durchsetzte. Er habe seinen Frieden mit der Wildnis am Amazonas gemacht, sagt er. Jeder Mensch sollte im Leben mal eine scheinbar unüberwindbare Herausforderung annehmen, sozusagen sein Schiff über einen Berg bringen.
I think every grown-up man should move his ship over a mountain once in a while. Doesn't have to be a ship, it can be anything else.
1981 hört Herzog sich ganz anders an. Der Dampfer steckt im Schlamm fest, die indigenen Statisten meutern, die Investoren sind abgesprungen. Er ist sicher, der Dschungel hat sich gegen ihn verschworen. Frust dampft aus jeder Pore Herzogs. Dokumentarfilmer Les Blanc schaltet die Kamera ein und hält einen inzwischen legendären Monolog fest.
It's like a curse weighing on an entire landscape. And whoever goes too deep into this.
Ein Fluch liegt auf dieser Landschaft. Wer sich zu tief hineinbewegt, bekommt einen Teil dieses Fluches ab. Es ist Land, das Gott, sollte er existieren, in einem Wutanfall geschaffen hat. Es ist ein überwältigendes Elend, überwältigende Unzucht, ein überwältigender Mangel an Ordnung. Selbst die Sterne an diesem Himmel sind ein einziges Durcheinander.
Even the stars up here in the sky look like a mess.
Herzog weiß, dass er sich selbst in diese Situation getrieben hat. Die 20th Century Fox Studio-Bosse, denen er seine Fitzcarraldo-Idee vorstellte, wollten ihm und der Crew alles einfacher machen. Wir drehen das in einem guten Dschungel, hatten sie gesagt.
I asked gentlemen, what is a good jungle? And they said, yeah, we can do it in the Botanic Garden.
Ich habe sie gefragt, meine Herren, was ist ein guter Dschungel? Und sie sagten, der Botanische Garten in San Diego. Sie wollten ein kleines Plastikmodellschiff über einen Hügel in ihrem guten Dschungel ziehen. Es wurde schnell frostig zwischen uns und ich musste den Film ohne Studio finanzieren, organisieren und produzieren. Herzog hat nicht generell etwas gegen Modelle oder KI beim Drehen. Für ihn bringt aber nur eine authentische Umgebung die Seele eines Films hervor. Diese zu finden, ist sein Ziel. Bei Fitzcarraldo war der schlammige Berg nur ein Hindernis. Stammesfäden, Dürre, Überschwemmungen, Transportprobleme und Unfälle führten zu einer endlosen Reihe von Rückschlägen. Als 40% des Drehbuchs gefilmt waren, wurde der Hauptdarsteller Jason Roberts krank. Er flog zurück in die USA und kehrte nicht zurück. Herzog holte Klaus Kinski für die Hauptrolle. Wild entschlossen, sich bei der vierten Zusammenarbeit nicht von dessen Eskapaden zur Verzweiflung treiben zu lassen.
I would have taken the part. I would have taken over and thrown him out.
Zur Not hätte er selbst die Rolle übernommen und Kinski rausgeschmissen. Eine andere Sache will Werner Herzog im Kinosaal des Oscar-Akademie-Museums an diesem Abend noch richtigstellen.
There are some mistakes in it, which is okay, I can live with it.
Nicht alles sei in der Dokumentation korrekt dargestellt. Da sei zum Beispiel das Resümee, um das Les Blanc ihn gebeten habe.
And I'm saying, this much of it was also terrible. People lost their lives.
Herzog sagte damals, dass schreckliche Dinge am Drehort passiert seien, dass Menschen starben. Blanc habe Details seiner Antwort herausgeschnitten und suggeriert, dass er bei den Toten von Statisten am Set sprach. Jahrzehntelang habe er sich vorwerfen lassen müssen, dass Ureinwohner für sein Projekt ihr Leben geopfert hätten.
So these are very terrible things, but they happen when you build a bridge or when you do.
Es waren schreckliche Ereignisse, aber sie hatten nichts mit meinen Dreharbeiten zu tun. Trotzdem muss ich damit leben und bin bis heute deshalb nicht 100% glücklich darüber, den Film gemacht zu haben. Er wurde gemacht, er ist Teil meines Lebens, ich lebe damit.
Every day I cannot say that I feel completely happy that I finished the film. Yes, it was made, it was part of my life. I live with it.
Unsentimental und pragmatisch, wie es seine Art ist, schaut Herzog auf Fitzcarraldo und Burden of Dreams zurück. Traurig macht ihn allerdings, dass Les Blanc die Restaurierung seiner Dokumentation nicht mehr erlebt hat und er seinem Freund nicht sagen kann, was für einen großartigen Film er gemacht hat.
And I wish he could be here and understand that he did an absolutely magnificent film. Thank you very much for coming. Thank you very much.
An dieser Stelle auch nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Werner Herzog, von mir, denn damit geht Vollbild, das Filmmagazin, für diesen Samstag zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.